so anderthalb Tage vorher hatten wir eigentlich schon die Entscheidung getroffen, dass wir, wenn es darauf hinausläuft, dass wir evakuiert werden müssen, dass wir es auch tun. Und nachdem wir dann so einen Sandsack gelegt hatten und dann auch, wir hatten jetzt auch kein Holz da, irgendwie, womit man jetzt irgendwie die Fenster hätte vernageln können und sowas, und dann sind wir in die Kneipe gegangen und das hatte natürlich eine wahnsinnig gespenstische Atmosphäre, wenn einfach drumherum alle Menschen da ihre Häuser verbarrikadieren und du selber weißt, na gut, du musst dich jetzt so deinem Schicksal fügen. Ne? Also ich meine, unser Haus hatte auch nachher 4 Meter Wasser und wir hatten ein Auto im Wohnzimmer. Und
herzlich willkommen bei Friede, Freude, Pustekuchen. Dein Podcast für Inspiration und Reflexion rund ums Thema Konflikte und die Herausforderungen des Lebens. Wir sind Jana
und Sandra. Heute bei uns zu Gast der Frontman der Sazerac Swingers, Max Öster Sötebier. Der Westfale. Ostwestfale hat in New Orleans seine Liebe zum Swing entdeckt und ist seither nicht mehr wegzudenken aus der Swinger-Szene. Lieber Max, herzlich willkommen im Friede, Freude, Pustekuchen. Wir sind super happy, dass du am Start bist.
Danke, danke. Danke, dass ich bei euch sein darf.
Das ist traumhaft. Was soll ich sagen? Also ich meine, wir kennen dich durch Vorgespräch und Co. schon ein bisschen, aber vielleicht gibt es da draußen Menschen, die dich nicht kennen. Und für die würde ich jetzt einfach mal eine mini kurze Vorstellung machen, damit sie dich ein bisschen besser greifen können. Und ich sage da einfach was zu dir und wenn du sagst, oh Gott, nee, das geht gar nicht, dann darfst du nachher ergänzen oder verbessern, okay? Max Öster-Sötebier ist dein Name.
Öster-Sötebier. Darf ich zwischendurch schon was dann dazu sagen? Oder
du darfst alles.
Oder erst am Ende?
Du darfst alles. Heute darfst du alles.
Ja, es ist Öster-Sötebier.
Öster-Sötebier, sorry. Das war natürlich super geil. Gleich beim Namen mache ich den ersten Fehler. Aber hey, ist so ist jetzt ja auch kein Name, den ich täglich nutze. Ich merke mir immer nur, dass irgendwie Bier mit dem Namen ist. Und das finde ich schon mal gut.
Ja, ist Öster. Normal bei ausländischen Namen.
Öster-Sötebier, das ist eine ganz besondere Vorstellung, merke ich schon. Vielleicht auch der Beginn einer besonderen Folge, einer ganz besonderen. Max Öster-Sötebier ist der Name. Wunderbar, danke schön. Du bist Inhaber einer Lichtreklamefirma, ein Familienbetrieb. Du bist Band, Mitglied und Gründer von den Sazerac Swingers. Du hast in New Orleans studiert, du lebst in Bielefeld, du lebst nicht in Bielefeld, aber du bist Ostwestfale. Dementsprechend hältst du deine
Gütersloh.
Ja, mein Gott, wenn du mir gerade von Goran Ivanisevic aus Bielefeld erzählst, war ich jetzt kurz verwirrt. Und was soll ich sagen? Warst Realschullehrer, hast gefühlt schon alles in deinem Leben gemacht, hast tausende von Interessen und bestimmt auch mächtig was an Konflikten und Herausforderungen, von denen du uns erzählen wirst. War jetzt ein bisschen holprig, aber bist du trotzdem dabei?
Ich bin super dabei.
Mega, fantastisch. Dementsprechend starten wir los. Für dich gilt natürlich auch die Frage, mit der wir in den Friede, Freude, Pustekuchen Podcast immer einsteigen. Die geht relativ gleich ins Eingemachte, deshalb halte dich fest. Der kleine Max, wie ist er sozialisiert, wenn es um das Thema Konflikte geht? Wie haben dich vielleicht deine Eltern geprägt? Was ist dein Konflikttyp? Nimm uns da mal mit auf die Reise, wie du mit diesem Thema umgegangen bist und gehst.
Der kleine Max unterscheidet sich wenig vom großen Max. Ich bin vielleicht sowas, wie andere vorschnell sagen würden, konfliktscheu. Aber das ist ja, glaube ich, eine Definitionsfrage, was für einen denn überhaupt ein Konflikt ist. Ich mag nicht gerne direkte Auseinandersetzungen mit Streit und Ärger oder dergleichen, was manche mit dem Wort Konflikt verbinden. Mir geht es eher darum, dass ich Konflikte sehe ich als ein Aufeinandertreffen von verschiedenen Interessen, verschiedenen Stimmungen und dass man die miteinander verhandelt, immer jeweils in der Gruppe, wo ein Konflikt entsteht. Und Da habe ich natürlich meine Wege und Strategien entwickelt, die vielleicht schon der kleine Max auch ja, unbewusst sich schon als ja, besonders angenehm oder zielführend generiert hat. Der kleine Max war vor allem einer, der unheimlich viel Quatsch im Kopf hatte. Ja, also irgendwie Freude an Ärger und auch so Ärger für andere einstielen und so. Gleichzeitig, also das zog sich eigentlich durch meine ganze Kindergarten- und Schullaufbahn und sowas da. Ich glaube, bis zur 6. Klasse hatte ich auch jeden Tag eine Schlägerei. Und also vom Kindergarten ab schon. Nachher wurde das aber alles verbal und viel intriganter. Und also ich habe wirklich seit der 6. Klasse, so also bin ich bis heute auch nicht mehr in einer körperlichen Auseinandersetzung gewesen. Das heißt, niemand weiß, in welcher Form ich mich befinde. Und vielleicht haben viele Angst davor, weil ich einfach seit 1992 keinen Kampf mehr geführt habe und man einfach durch die Statistiken nicht belegt ist. Aber es war schon immer so, dass ich hatte einfach ja, mal so Freude an, also nicht so richtig bösartige Sachen, aber Freude an Ärger. Und mir ist relativ früh aufgefallen, dass man sehr gut durchs Leben kommt, wenn man aber bei denen die Kontrolle über einen haben, nämlich die Eltern, da so einen Schein wahrt. Und ich war eigentlich das perfekte Kind zu Hause. Hab immer anständig den ganzen Tag lang gespielt oder mich mit Freunden getroffen oder auch mich alleine beschäftigt, stundenlang, wenn meine Eltern arbeiten waren. Und habe nie wieder Worte gegeben. Ich habe meine Eltern in meinem ganzen Leben noch nie beleidigt, noch nie überhaupt mal ein Schimpfwort gegen sie verwendet. Gar nichts. Also immer höflich, wenn Ärger, dann immer sofort einsichtig und Kritik angenommen, so dass mir meine Eltern natürlich immer geglaubt haben, wenn ich von Ärger in der Schule berichtet hatte, weil sie sich einfach überhaupt nicht vorstellen konnten, dass ich da ganz anders bin. Und jetzt mittlerweile ist es so, ich bin jetzt auch älter und weiser geworden und ich bin jetzt 44 und bin nicht mehr intrigant und habe auch jetzt nicht den ganzen Tag immer Freude am Ärger anderer, sondern es ist eher im Gegenteil. Ich führe ein relativ entspanntes Leben, weil ich zum Beispiel anderen Menschen Erfolg gönnen kann. Also ich fühle das wirklich, ich sage das nicht nur so. Ne? Also ich freue mich, wenn jemand was Tolles macht, wenn ich freue mich, wenn jemand total reich ist oder wenn irgendjemand ein großes Kunstwerk schafft oder weiß nicht, oder wenn es anderen einfach gut geht, dass ich bin auch komplett ohne Neid und solche Sachen. Also das habe ich jetzt nicht bewusst herbeigeführt, sondern ich bin einfach so, dass das macht es sehr angenehm. Und gleichzeitig ist es natürlich trotzdem so, dass man überall, wo man hinkommt, in Bereiche kommt, wo es einfach auch, naja, Konflikte im Sinne von Zielkonflikten kommt, Interessenskonflikten, andere Ideen. Und naja, ich versuche der Sache weiterhin so zu begegnen, dass das ohne, naja, bösartigen Ärger geht, sondern ich versuche zu erkennen und es auch offen anzusprechen, dass irgendwo Sachen nicht zusammenpassen und dass man möglichst die Probleme dadurch löst, dass man sich einfach da trennt in dem Bereich oder dass man gar nicht erst zusammenarbeitet, dass man gar nicht erst eine gemeinsame Unternehmung macht oder so. Also es ist ja so eine Vermeidungsstrategie. Ja, und das ist jetzt natürlich grundlegend anders als der kleine Max, nachdem du gefragt hast, von dem, was dabei rumkommt, weil ich natürlich auch andere Motive mittlerweile habe. Mittlerweile will ich einfach nur, dass es allen gut geht und mich gar nicht mehr an dem Ärger anderer erfreuen. Trotzdem, also das verbindende Element ist natürlich, dass man einfach versucht, Dingen aus dem Weg zu gehen. Damals habe ich einfach mich als perfekter Sohn zu Hause verhalten und heutzutage sage ich einfach, gut, da wo es nicht zusammenpasst, gar nicht erst versuchen, gar nicht erst eskalieren lassen. Komm, ist doch toll, mach du deins, ich mach meins und uns geht's allen gut.
Mega. Ich frage mich die ganze Zeit schon, was hat denn den Max damals so zweigleisig fahren lassen? War das Zufall? Ist dir das passiert und du hast gemerkt, oh, das funktioniert voll geil, weil ich auf der einen Seite die Kinder verkloppen und auf der anderen Seite die Eltern die ganze Zeit glauben, dass ich einen Heiligenschein habe?
Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was mich daran so fasziniert hat. Ja? Also ich meine, also das mit den Schlägereien, das fing im Kindergarten an. Ich glaube, da war es einfach so, also da war es durchaus noch so ein kleines Gerechtigkeitsgefühl, dass ich auch für meine Gruppe kämpfen wollte, die alle einfach zu schwach waren, ja, um sich selber zu schlagen. Ich musste es dann immer mit mehreren aufnehmen. Also ich war in der blauen Gruppe und die aus der grünen Gruppe, die da waren einfach mehr Kampfbereite da drin. Und es ging dann ja immer, was ich darum, wer dann beim Freispielen die Lastwagen kriegt und die hatten verschiedene Farben und wir und alle wollten, keine Ahnung, irgendein bestimmtes Modell haben und naja, und dann musste ich einfach dafür einstehen, dass meine Gruppe das, dass die bekommt. Ja, das war eher so für die anderen und so, ne? Da ging das so los. Ich weiß nicht, wie das dann so später war. Aber ich weiß nicht, ich hatte immer so eine kindliche Freude daran, einfach zu beobachten, was so passiert. Ja, also man wollte ja auch immer gerne in der Nähe von Situationen sein, die man herbeigeführt hat. Ich meine, so ganz beispielhaft dafür vielleicht für die ersten 20 Jahre meines Lebens, kann man sagen, das war so in der 9. Klasse. Da hatten wir einen Klassenlehrer, der hat nach dem Prinzip gearbeitet, dass die Schülerinnen und Schüler so zusammengesetzt werden, dass vorne die Kleinen und hinten die Großen sitzen. Ich war damals schon genauso groß wie jetzt, also zu dem Zeitpunkt gehörte ich dann zu den Großen. Und da saß ich neben einem, der war sitzen geblieben. Der war auch sowieso schon irgendwie 2 Jahre älter. Und der hat besonders viel Quatsch gemacht. Ja? Und der, aber wir haben uns sehr gut verstanden. Und da gab es dann, weiß nicht, so damals, ne, ist man ja, glaube ich, irgendwie so mit 2 Fünfen auf dem Zeugnis sitzen geblieben. Und ich glaube, mit einer 6 auch. Und wenn man zweimal in einem Jahr sitzen blieb, dann musste man, glaube ich, vom Gymnasium war das, musste man dann runter irgendwie auf die Hauptschule. Das war ja damals so eine Art Strafe. Und dann war es so, wir hatten einen Geschichts- und Erdkundenlehrer, der hatte immer so bei Leuten, die zwischen 2 Noten standen, am Ende des Jahres ein Quiz gemacht mit 3 Fragen. Und wenn man 2 davon richtig hatte, hatte man die bessere Note gekriegt. Und dann ging es bei meinem Sitznachbarn, Can hieß der, ging das darum, der stand zwischen 5 und 6 und mit der 6 hätte er dann die Schule verlassen müssen. Und es stand 1:1 bei den Fragen. Und dann kam die Erdkundefrage schlechthin. Wofür wird der Regenwald traditionell genutzt? Und er wusste es nicht. Ja, wenn er es gewusst hätte oder so, dann hätte ich mich da gar nicht eingemischt. Ne? Aber er war so am Grübeln und Ich wollte ihm das auch gar nicht vorsagen. Ich habe mir in dem Moment nur vorgestellt, wie lustig das jetzt wäre, wenn er sagen würde, Lebertran. Und ich habe einfach nur so vor mich hingesprochen, Lebertran. So, weil, ne, ich habe mir einfach, für mich war das einfach nur das Szenario. Ne? So, wie geil wäre das, wenn jetzt einer Lebertran sagen würde. Und er sagt Lebertran. Und das war natürlich falsch. Und weil er dachte, ich hätte ihm das vorgesagt und er kriegte dann die 6 und musste von der Schule gehen. Und naja, irgendwie so, das war nicht so typisch. Also ich wollte eigentlich gar nicht, dass er von der Schule geht, weil das war ja auch mein Kumpel. Aber andererseits fand ich das auch irgendwie spannend zu sehen, was passiert. Da ist einfach das passiert, was ich mir vorgestellt habe. Und das ist eigentlich so typisch. Also das war jetzt nicht so böswillig gemeint, sondern so, oder keine Ahnung, das muss vielleicht jemand anderes bewerten, der irgendwie Gemeinheiten bewertet. Das ist, finde ich, stellvertretend doch schon so für alles, wie ich so früher war. Ich fand das immer spannend, so zu sehen, was wohl passiert, wenn man irgendwo was aus den Fugen bringt.
Und das macht ja auch, also ich kann mir das so richtig vorstellen, also oder was bei mir gerade so resoniert, ist so eine gewisse, sagen wir mal, Lebendigkeit. Also so, da passiert was, also nicht mit mir, so ich bin so ein bisschen, ne, außen vor, und aber ich bin irgendwie so ein bisschen mit dabei. Und mir fällt gerade ein, weil wir das im Vorgespräch hatten oder ich habe mir das so gemerkt, es gibt ja manchmal auch Situationen, die kann man nicht beeinflussen. Also da ist man nicht Master of Disaster und ist am Machen, sondern da wird mit einem selber gemacht. Und großer Sprung, Max, aber du warst mal in einer Situation, wo du Zeuge einer Naturkatastrophe geworden bist oder wo du zumindest mit den Auswirkungen zu tun hattest, also eine diametral unterschiedlich, okay, da passiert gerade was, das habe ich mir nicht ausgewählt und ja, wie bist du damit umgegangen? Magst du uns da mal mitnehmen?
Ja, spannend, dass du da so einen Bogen gerade schlägst. Ne? Ich wollte, da darf ich einmal gerade noch rückwirkend da was sagen zu dem zu diesem Prinzip von mir. Das ist mir nämlich jetzt gerade eingefallen. Mir erzählte nämlich mal ein Beleuchter vom Frauentausch. Ich weiß nicht, ob ihr das auch immer geguckt habt. Dass wenn sich diese Paare zu gut verstanden haben oder so, dass dann immer von der Regie irgendwas geändert wurde, damit also da wurden die so unter Druck gesetzt, dass weil das interessiert ja keinen, wenn man da einfach so Harmonie filmt, dass dann zum Beispiel, weiß ich, wenn einer Angst vor Hunden hat, dass dann der Hund dann nach 3 Tagen wieder in die Wohnung kommt oder irgendwie solche Sachen. Das ist ja, sagen wir mal so, für Erwachsene dasselbe Level, so wie ich als Schüler war, ne? Dass man sagt, oh, hier passiert ein bisschen wenig. Ne? Also das damit stehe ich nicht alleine da. So, jetzt kommen wir hier von dem, wo man selber beeinflussen kann, was mit anderen passiert, zu dem, wo man das nicht beeinflussen kann. Ne? Man wird darf man das sagen, dass man die Naturkatastrophe nicht beeinflussen kann, ohne dass jetzt 20 Hörer anrufen und sagen, ja, aber wir haben es doch in der Hand. Ja,
Du darfst das sagen. Du darfst das sagen. So beeinflussen in dem Moment, ob du dabei bist oder nicht, kannst du es ja nicht, ne?
nee, das, ne, aber
Ich verstehe, was du meinst.
ja, ne? Das ist ja, weiß man ja immer nicht, ne? Aber ist ja egal. Ne? Also in dem Moment war es einfach tatsächlich so. Ich war als Student in New Orleans und das war 2005, da kam Hurricane Katrina. Das war ein sehr, sehr starker Hurricane zu dem Zeitpunkt. Als er an Land gekommen ist, ein Kategorie 5 Hurricane. Das war dann schon so das Wildeste, was ich seit den 60er Jahren, was da mal angekommen ist. Die Stadt war von der ganzen Infrastruktur auch eigentlich gar nicht darauf vorbereitet. Also ich meine, den Wind hat man ganz gut da weggesteckt, aber Es hat halt zu Deichbrüchen an einem großen See, der dort an die Stadt grenzt, geführt und Überschwemmungen. Also die Überschwemmungskatastrophe war eigentlich jetzt, sagen wir mal, schlimmer als der Sturmschaden. Und das hat auch die ganze Stadt auf Jahre hinweg komplett verändert in allen Bereichen. Naja, es war so, dass man sich relativ schnell dem Schicksal ergeben musste. Jetzt ist es so, ein Hurricane ist einfach unfassbar langsam. Also das ist so, ich weiß nicht, kennt ihr hier Garcia Marquez, die Chronik des angekündigten Todes oder so, wo man da einfach schon den ganzen Tag drauf hinarbeitet und eigentlich schon weiß, was passiert, und trotzdem ne, kann man das Schicksal da nicht beeinflussen. Also das ist so ähnlich stelle ich mir das immer vor mit so einem Hurricane, weil man weiß dann ja auch, was passiert, aber man hat echt noch Zeit, ne? Und das oder so wird vielleicht so ein Meteoriteneinschlag mal werden, wenn man der die Erde vernichtet oder so, dass man den einfach irgendwie so 3 Wochen vorher schon sieht und dann überlegt, okay, dann räume ich nochmal auf oder sowas. Aber so ein Hurricane, keine Ahnung, der, ne, macht vielleicht so 12 oder 15 km/h. Ja, man weiß das einfach schon Tage vorher, wo er ungefähr hinkommt und wie verheerend das wird, aber man hat erstmal so ein bisschen Zeit. Und viele Leute haben gedacht, okay, wir bleiben hier zu Hause, wir sitzen das hier aus. Vielleicht wird es nicht so schlimm, weil man hat ja auch immer Angst vor Plünderungen und sonst was alles, wenn man da über mehrere Tage dann weg ist. Und gerade so in Gegenden mit viel Armut ist das ja auch oft so das Natürlichste, was dann passiert, ne? Dass als erstes alles geplündert wird und das ist ja viel, viel Mundraub und so. Naja, ich hatte 2 Mitbewohnerinnen, wir hatten so ein Haus und wir hatten nur einen Sandsack. Ja, also das heißt, wir waren sofort fertig mit den Vorbereitungen dann kam der Evakuierungsbefehl. Der kam irgendwie also vielleicht so einen Tag vorher, und so 1,5 Tage vorher hatten wir eigentlich schon die Entscheidung getroffen, dass wir, wenn es darauf hinausläuft, dass wir evakuiert werden müssen, dass wir es das auch tun. Und nachdem wir dann so einen Sandsack gelegt hatten, und dann auch, wir hatten jetzt auch kein Holz da, irgendwie, womit man jetzt irgendwie die Fenster hätte vernageln können und sowas, und dann sind wir in die Kneipe gegangen, und das hatte natürlich eine wahnsinnig gespenstische Atmosphäre, wenn einfach drumherum alle Menschen da ihre Häuser verbarrikadieren und du selber weißt, na gut, du musst dich jetzt so deinem Schicksal fügen. Ne? Also ich meine, unser Haus hatte auch nachher 4 Meter Wasser und wir hatten ein Auto im Wohnzimmer und sowas alles da. Also das musste abgerissen werden. Es war insofern, es ist dann halt so gekommen, wie es dann kommt. Ne? Aber es war schon irgendwie eine interessante, spannende, aber natürlich auch irgendwie so ein bisschen gruselige Atmosphäre. Wir sind in die Kneipe gegangen. Man hatte schon so diese Gewitterluft, die einen eigentlich so, naja, wie so ein angekündigtes Gewitter, wie man dieses Gefühl her so kennt, eher so in die Stimmung gebracht hat. Aber gleichzeitig war im Hinterkopf halt dieser Katastrophenmodus, weil wenn man sieht, dass das alle da Sandsäcke schlüren und alles da vernageln und sowas da, das war schon komisch. Da hatte man eigentlich den ganzen Abend Zeit, sich auf sein Schicksal einzustimmen, dass wir am nächsten Tag wegfahren werden, haben überlegt, was wir alles mitnehmen können. Wir hatten ein Auto. Wir hatten noch einen Nachbarn, den wir mitnehmen mussten, und der hatte noch eine Katze, und dann hat man sich so überlegt, was man packt. Und ich hatte ja Unterwäsche für 2 Tage. Ich dachte, vielleicht können wir auch schnell wieder zurück. Dann ist ja auch gar nicht so schlimm. Und mein Pass und ein Laptop, dass man irgendwo mal noch irgendwie Kontakt irgendwo pflegen kann, irgendwo hin. Und das war es dann auch schon. Mehr konnten wir auch nicht mitnehmen. Und wir sind dann am nächsten Morgen losgefahren und das ging so katastrophenfilmartig weiter, dass man, also so ein Bild, das geht mir bis heute nicht aus dem Kopf, ne? Also, dass einfach so die Autobahn nur in eine Richtung geöffnet ist, also dass man quasi ein Stau an Geisterfahrern hat von Leuten, die aus der Stadt rausfahren. Ne? Also allein dieses Gefühl, einfach mal falsch rum so eine Autobahnauffahrt zu nehmen. Also das, wie gesagt, das war immer so faszinierend und gruselig gleichzeitig. Und dann haben wir auch so 10 Stunden gebraucht bis Lafayette, wo man so anderthalb sonst so braucht. Und es war die ganze Zeit, naja, einfach so eine Woche lang in diesem Modus, also wo man muss sich jetzt quasi den Dingen ergeben, ja, man kann das nicht beeinflussen. Du guckst im Fernsehen dann nachher von Lafayette aus, siehst du dein Wohnviertel überschwemmt und naja, man muss das einfach alles so annehmen, ne? Und da muss ich sagen, ich habe mir das alles viel, viel schlimmer vorgestellt, so wenn sowas mal passieren würde, so eine Katastrophe. So diese ganzen, man fährt ja zum Studium hin, man nimmt ja seine besten Sachen mit und sowas alles da. Und wie egal dieses ganze Materielle alles plötzlich ist, man also nicht einmal drüber nachgedacht, oh, ne, hier mein Lieblingshemd oder sonst was da, ne, irgendwie. Das Einzige, was mich auch nachträglich noch massiv ärgert, ist, dass ich natürlich alle meine guten Fotos da hatte. So, alle, ne, irgendwie mein komplettes Leben bis 25 ist eigentlich dokumentiert, eigentlich nur durch die Bildersammlungen anderer. Ja, und das ist so ein bisschen schade. Also sehr schade sogar. Aber ja, und dann eignet man sich so eine Entspannung dabei an. Man ist froh, dass man zusammen ist, dass alle, die man kennt, da überlebt haben. Und dann geht es auch irgendwann weiter. Und ich sag mal, so nach einer Woche hatte ich es, da war ich dann irgendwann mal in San Antonio, Texas, angekommen und hatte so von Internetcafés auch sowas. Damals gab es ja nicht überall Internet. Und so, ne, da, ne, so, Bewerbungen geschrieben, als man dann im Fernsehen gesehen hat, da die Uni ist auch weg. Und mit den nächsten Studienangeboten inklusive Stipendien und sowas war es dann, kam man relativ schnell dann auch so ein Aufwindgedanke. Ne? Das ist dann sowas, wo man dann auch sieht, okay, man hat ja nur die Chance, sich A, seinem Schicksal zu ergeben und B, innerhalb dieses Ergebens, aber zumindest so die Weichen zu stellen, dass man geistig frisch bleibt, indem man anfängt, sich über Dinge zu freuen, die funktionieren, wie zum Beispiel die Gruppengemeinschaft, das nette Miteinander, so, ne, irgendwie die Gesundheit, das Überleben und so. Also, ne, das ist ja dann ja auch so eine Strategie, die man vielleicht gar nicht bewusst als Strategie anwendet, aber die, wo ich gesehen habe, das klappt ganz gut, indem man sich so in Situationen, wo unfassbarer Stress auf einem lastet, dass man sich da an so diese positiven Dinge hält. Und zum anderen dann eben die Weichen dafür stellt, dass wenn diese Situation mal vorbei ist, dass man auch einen Weg findet, wie es dann weitergeht. Und ich bin mir auch sicher, dass zum Beispiel auch, dass Jan mittlerweile auch wahrscheinlich eine große Karriere in irgendeinem Bereich hingelegt hat oder so, ja, dass nachdem er da von der Schule geflogen ist. Ne, weil, also ich habe ihn noch mal 2, 3 Jahre später wieder getroffen, der war gut gelaunt, der hat mir das auch nicht übel genommen, der hat selber über diese Lebertran-Geschichte gelacht. Oft ist das ja so, dann triffst du die irgendwann mal wieder und dann, ja, und dann sind die Geschäftsführerin eines DAX-Unternehmens und sowas, ne, nachdem man ne, die irgendwie mit 14 da aus der Schule geworfen hat und sowas. Das ist Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man aus jeder Situation irgendwie so einen Weg für sich findet, wie man den verarbeitet, ne? Oder wie man die Situation verarbeitet und wie man daraus immer schon wieder was Spannendes, Neues kreiert, weil ansonsten wird man ja krank.
Ja, das stimmt. Hattest du es da auch mit, also wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann hört sich das so an, so fast, oh ja, okay, und so ist das alles gewesen. Wenn ich mich jetzt mal reinversetze, boah, mir wäre das passiert, würde ich auch schnell in Kontakt kommen mit sowas wie Lebensbedrohlichkeit, Panik, also eine große Angst. Gab es solche Gefühle auch oder war das eher so wie im Film, man macht das, was zu tun ist und ist da irgendwie durchgekommen?
Ja, ich sag mal, du kennst vielleicht auch so dieses Unwohlsein, was man hat, wenn man zum Beispiel mit jemandem, der einem nahe steht, jemand aus der Familie oder so, wenn man da aus irgendeinem Grunde keinen Kontakt aufnehmen kann. Ja, das kann ganz banal sein. Dein Akku ist leer und du kannst nicht Bescheid sagen, dass du irgendwo wohlbehalten angekommen bist oder ne, das passiert ja auch so im Alltag oder was ich auch mal hasse, so du hast irgendwo gerade einen kleinen Streit, oder so eine kleine Differenz, irgendwie so was Unterschwelliges, und musst dann aber woanders hin und kannst das nicht lösen und dann hast dann die ganze Zeit so im Bauch sitzen, so boah, ne, irgendwie, ne, du bist nicht richtig befreit, weil du hast gerade irgendwie eine Situation mit deinem Freund, deiner Partnerin oder sonst was gerade nicht zu Ende gelösen können oder so, ne? Und für mich war es zum Beispiel schon doof in dem Moment. Ich hatte meine Eltern noch angerufen am Vorabend des Hurricanes und gesagt, hier, ich weiß nicht, wie lange das geht, ich weiß nicht, wo wir sein werden, ich weiß nicht was und sowas da. Ich gucke einfach, ne, dass wir hier vernünftig uns evakuieren und dass ich hier irgendwo hinkomme und dann müssen wir einfach weitersehen und sobald ich irgendwo wieder Telefon habe oder sonst was und es kann auch 1, 2 Wochen dauern oder wie auch immer, dann melde ich mich auch wieder. Ne? Aber das war halt eine doofe Situation, dass man da ja, dass man nicht die ganze Zeit irgendwie so die Leute, die mit einem da mitfiebern, die hier irgendwie am Fernseher sitzen und die Nachrichten sehen, dass man denen nicht Bescheid sagen kann, dass es einem gut geht oder so. Das eigentlich lebensbedrohliche hatte ich ja jetzt in dem Sinne nicht, weil wie gesagt, so ein Hurricane geht langsam. Ich glaube, das ist schon eine andere Situation, wenn man irgendwo überfallen wird oder also ich meine, würde ich jetzt im Schützengraben irgendwo liegen oder so und man hat die Artilleriegeschosse neben einem einschlagen und so, da hätte ich Angst um mein Leben oder sowas, ja, würde ich irgendwo mit einer Waffe überfallen werden oder würde ich, ja, keine Ahnung, irgendwas, was tatsächlich lebensgefährlich ist, mit meinem Fallschirm in einen Hochspannungsmasten fliegen oder so oder sowas, ne? Das sind ja so Situationen, wo unmittelbar irgendwie diese Bedrohung da ist. In dem Moment war es für mich einfach nur dieses Unangenehme, dass man niemanden wirklich beruhigen konnte. Weil, ne, weil ich selber wusste, okay, wir tun ja jetzt gerade alles, um dieser Katastrophe hier zu entgehen und glücklicherweise ist der Sturm so nett und gibt einem Zeit wegzurennen. Insofern, ja, also für mich selber hatte ich jetzt zu keinem Zeitpunkt dieses Gefühl, wo man sich dann da so beklemmt fühlt, weil gerade der Tod droht oder sowas. Das tat er ja gar nicht.
Ja,
Ne?
das finde ich
Ja.
extrem spannend, weil von außen betrachtet. Also ja, man weiß das zwar eigentlich, dass so ein Hurricane ja jetzt nicht plötzlich da ist, ne? Aber wenn man das dann so hört und was das mit den Menschen macht und dass irgendwie die Häuser weg sind und das Hab und Gut weg und so weiter, löst ja bei jemandem, der tausende von Kilometern entfernt ist, mir beispielsweise in Deutschland, Berlin sitzend, komplettes, oh mein Gott, diese armen Menschen und das muss ja ganz schrecklich sein aus. Und auf der anderen Seite höre ich aber so ein Stück weit, in dem Moment, wo du da mit drin gefangen, mitgehangen sozusagen warst, warst du da super rational und hast sozusagen das getan, was getan werden musste. Hat das mit dir was gemacht, diese Situation mitzubekommen, dass quasi die ganze Stadt dann komplett unter Wasser war und für viele die Lebensgrundlage weg war? Oder konntest du das schön wegsortieren und hat dich das emotional nicht die nächsten Jahre komplett fertig gemacht?
Ach, das hat mich auf mich bezogen schon sehr, sehr stark emotional mitgenommen. Aber das trennt man dann aber auch in dem Moment von dem, was zu tun ist. Ja, für mich war es einfach der Traum, dort zu studieren und dort die nächsten Jahre zu leben, aus verschiedenen Gründen. Und ich habe da jahrelang alles für getan, um da hinzukommen, und dann ist es weg. Ja, also das ist das war schon ein großer Einschnitt, und auch diese ganzen Erlebnisse da. Ich habe auch Jahre später mal einen Song darüber geschrieben, durch den ich erst so ein bisschen den Frieden mit diesen Gedanken gefunden habe. Aber nur weil ich vorher jetzt auch nicht so richtig wusste, wie ich das irgendwie so artikulieren kann, dass ich das mal los bin, diese Gedanken. Und obwohl ich Musiker und Komponist bin, ging das auch nicht sofort, sondern erst ein paar Jahre später. Da ist der Song The Night Before the Storm, ist aus diesen Ideen oder diesen Gedanken auch gerade vor dem Hurricane, den Abend da entstanden, was ich eben erzählt hatte. Das ist dann auch immer so ein emotionaler Moment, wenn wir im Konzert spielen, also das, wo das dann auch nochmal so vor meinen Augen nochmal so abläuft. Dann hat man natürlich die ganzen Bekannten dort, die teilweise natürlich da wirklich auch viel verloren haben, auch an materiellen Dingen, Lebensgrundlage und sowas da, was einen in dem Moment natürlich schon mitnimmt und wo man dann auch so im Austausch darüber ist. Aber alle, die ich kenne, sind das Thema ähnlich angegangen, also oft ja auch gar nicht bewusst oder so. Man legt sich da auch nicht eine Strategie zurecht, ich mache jetzt das, was hier gemacht werden muss, und fühle das, sondern eigentlich bei allen, die ich kenne, war das so ähnlich. Ich glaube, da, wo man wirklich alles verliert, kann ich mir vorstellen, dass da auch dieser Moment eintritt, den ich auch so hatte. Natürlich war nicht meine Lebensgrundlage weg, weil ich natürlich jetzt auch noch Familie in Deutschland hatte und auch noch irgendwie ein gefülltes Sparbuch und solche Sachen da. Ne? Das ist ja schon noch mal was anderes. Und ich nicht meine Heimat verloren hatte, sondern einfach nur meinen Wunschort. Ich glaube, es ist schlimmer, wenn man Dinge so in Teilen verliert. Wenn so alles auf einmal weg ist, dann ist, glaube ich, der Mensch schon in der Lage, so in so einen Modus zu schalten. Gut, wir freuen uns über das Wenige, was wir haben, und fangen wieder neu an. Wir haben ja jetzt eh nichts anderes, keine andere Möglichkeit. Aber wenn so ein bisschen weg ist, ist halt auch doof. Ne? Also, wenn, sagen wir mal so, ich glaube, es ist einfacher zu verarbeiten, wenn deine ganze Stadt weg ist, du bist aber woanders und dir geht's gut, als wenn dein Haus abbrennt oder so. Ja? Und du bist der einzige Doofe. Ja? So, weiß ich nicht, irgendwie, weil man dann ja auch nicht so dieses gemeinsame Schicksal erleben kann. Also,
Ja, dann ist es ja
weiß ich
auch
nicht.
geteilte Erfahrung, ne?
Ja, ich meine, das sind so Sachen, das können wahrscheinlich Menschen, die irgendwie so eine Volksdiaspora-Erfahrung haben, wahrscheinlich deutlich besser beantworten als ich mit so einem mit so einer Einzelsituation,
Ja.
ne? Aber ja.
Jetzt ist es ja schon einige Jahre her, ne? 2005 hast du gesagt. Und wenn du da heute drauf zurückblickst und auch guckst, wie dein Leben sich weiterentwickelt hat, und wenn wir mal davon ausgehen, das ist ein, ja, ein prägendes Ereignis gewesen, was auch was mit dir gemacht hat, was würdest du sagen, ja, welche Kompetenz hat sich daraus für dich entwickelt? Also was hast du mitgenommen, was dir heute dienlich ist im Leben?
Ich glaube schon, dass das so ein, dass das so eine wie soll ich das nennen, Situationskompetenz mir gegeben hat. Also ich weiß, dass ich unter extremen Bedingungen, extremen Druck durchaus in der Lage bin, die nächst sinnvolle Entscheidung zu treffen. Das, vielleicht hatte ich das schon immer in mir drin, aber es ist ja manchmal dann auch so ein ganz gut, wenn man da einmal einen Beleg für hat, weil es einem auch das Selbstbewusstsein gibt, dass man es immer wieder können würde. Das führt dann natürlich zu einer gewissen Entspanntheit im Blick auf das Leben. Also oft in irgendwelchen schwierigen Situationen, wo ich irgendein Problem lösen muss und verzweifle, aber überhaupt nicht emotional an sowas, weil ich einfach schon die Erfahrung gemacht habe, egal ob du dir irgendwie eine Schwierigkeit eingebrockt hast oder ob das jetzt was Externes ist, man kriegt das schon immer hin, indem man einfach immer das nächstrichtige versucht zu tun und indem man die Situation einfach annimmt und jeden Moment wieder neu für sich analysiert, okay, ne, was ist das hier, wo möchte ich hin, was kann ich überhaupt tun, was kann ich nicht tun. Also ich glaube, dass ich diese, nennen wir mal, Problemlösungskompetenz daraus mitgenommen habe, von der ich halt, wie gesagt, nicht weiß, ob ich sie nicht vorher schon hatte, wahrscheinlich, ja, und jetzt einfach nur trainiert hatte oder ob das jetzt einfach nur so der bestätigende Moment war. Es tut mir jetzt gerade leid für die Aufnahme, dass jetzt es geklingelt hat und der Hund bellt.
Spannend, das hört man gar nicht.
Nein, sehr gut.
Ja. Alles.
Okay.
Aber vielleicht ist das ja auch ein Zeichen.
Ja, das war der Wecker. Der Hund war der Wecker. Es ist quasi sein Ruf gewesen in Richtung Max, es wartet Arbeit auf dich. Wer weiß.
Also, wir würden an dieser Stelle einmal dir noch die Frage stellen. Wenn du auf unser Gespräch zurückguckst und wir sind gestartet mit dem kleinen Max und dann hast du gesagt, ja, eigentlich ist das so, ne, den gibt es noch oder da ist nicht jetzt so eine große Unterschiedlichkeit. Dann hast du erzählt, was du erlebt hast in 2005 und wo du jetzt damit gelandet bist. Was wäre dir so als Plädoyer oder Fazit, also wo du nochmal so ein Punkt setzen willst zum Abschluss, eine Botschaft oder irgendwas, wo du sagst, das ist mir tatsächlich ganz wichtig. Das möchte ich noch mal zum Schluss sagen. Gäbe es da was?
Ach, wenn es sowas gäbe, ich war jetzt nicht darauf eingerichtet, ein Plädoyer für irgendwas zu halten, ja,
Naja.
aber wenn ich etwas, sagen wir mal, den Menschen, die das hören, mitgeben darf, ohne dabei jetzt irgendwie anmaßend zu wirken, dass das der richtige Weg sein muss, sondern im Sinne von, das ist auch was, probiert es gerne aus, hat mir geholfen. Dann ist es, dass man egal in welcher schwierigen Situation man sich befindet. Ich meine, wir haben ja jetzt auch nur ein Dreiviertelstündchen gesprochen und ich hätte komplett andere spannende Themen für abendfüllendes Programm. Aber auch da wäre dann die Erkenntnis daraus unter den ganzen nicht gesagten Dingen, besinnt euch immer auf das, was ihr gerne möchtet, schaut, wie ist die Lage und wie ist das zu erreichen, was ich gerne möchte, und geht dann den Schritt, ohne sich irgendwie zu sehr emotional an irgendwas abzuarbeiten. Also es ist oft besser, wenn die Emotion nicht so sehr Einfluss auf das Handeln hat in schwierigen Situationen, sondern einfach einem eher so in der Bewertung hilft. Ja, weil die Emotion ist wichtig, um mir zu sagen, wie hätte ich es gerne und was gefällt mir nicht. Ja, aber sie ist nicht der Weg. Ne? Also, sondern es gibt eigentlich nichts, was man nicht lösen kann. Deswegen, ich finde es auch immer so spannend. In meinem Freundeskreis sind viele Menschen, die auf komplett ungewohnte Art auch Probleme lösen, die jetzt nicht so, was heißt ungewohnte Art, aber man denkt ja als erstes an Coaches, an Psychologen oder sonst was. Aber einer meiner allerbesten Freunde ist zum Beispiel Insolvenzverwalter. Ja, und der ist mega erfolgreich da drin, weil er quasi Lebenshilfe dadurch gibt. Ja, das eine sind die formalen Dinge, aber das andere ist, er geht mit den Menschen durch. Geht mit den Menschen durch, wo steht ihr, was ist die Lage, was können wir als nächstes tun, um diese Lage zu verbessern, was können wir tun, damit du nicht mehr in diese Lage kommst, und weil das ja oft, das finanzielle Problem ja oft eine sekundäre Sache ist, die erst dadurch kommt, wie man sich persönlich in seinem Leben aufstellt und welche Entscheidungen man trifft. Und da gibt es viele, die auf irgendwie eine Art und Weise natürlich da auch beraten sind. Und all die, mit denen ich so spreche in meinem Umfeld, die das nicht aus einer psychologischen Sicht machen, sondern eben aus einem komplett anderen Feld kommen, die würden das mit Sicherheit unterschreiben, dass man sagt, okay, lass uns ganz einfach nur gucken, wo sind wir, wo sollen wir sein, wann würden wir, in welchem Moment würden wir uns wieder gut fühlen und was ist der nächste Schritt, um da hinzukommen, wo dann einfach dieses Gut fühlen, das ist dann der Moment, wo die Emotion reinkommt. Jetzt geht es mir nicht gut, ich möchte aber in den Zustand, wo es mir gut geht, und aber nicht durch die Emotion leiten lassen, sondern einfach nur, was kann man strukturell angehen, was man überhaupt in der Hand hat. Ja? Weil manches hat man einfach nicht in der Hand. Ja? Ich kann mir keine Naturkatastrophe aussuchen, wann sie kommt und wie. Ja? Und ich kann mir auch nicht zwingend aussuchen, wann habe ich Ärger mit dem Chef oder wann habe ich, ne, oder wann habe ich mal eine dumme Entscheidung getroffen, ne?
Ja.
Und aus diesen Situationen kann man ja immer strukturell rauskommen. So.
Ja.
Und das wäre jetzt mein Plädoyer, wenn ich schon befragt werde,
Klasse.
mal im Leben einen Ratschlag geben kann. Ich habe keine Kinder, deswegen ist das ganz gut, dass ich auch mal irgendjemandem irgendwas raten darf.
Hervorragend. Also die Fläche haben wir dir ja doch sehr gerne geboten. Und ich finde es auch sehr plausibel, ne, durch die Geschichte. Also diese Schlussfolgerung, die erschließt sich mir sofort, auch wenn ich dir so zuhöre. Und ich habe noch eine letzte Frage an dich, lieber Max. Wer in deinem Umfeld fällt dir denn ein, den wir unbedingt mal in unseren Friede, Freude, Pustekuchen Podcast einladen sollten, weil der oder die einfach ein guter Typ ist und auch was Interessantes zu erzählen hat?
Oh, ich kenne so viele spannende Menschen, aber wenn ich das jetzt ganz schnell beantworten darf und muss, dann vielleicht einfach nur, weil ich es gerade vor 2 Minuten erwähnt habe, deswegen, das ist ja vielleicht ein Anknüpfungspunkt, ganz spannender Typ, mein Freund Frank Welsch, Insolvenzverwalter.
Okay, ist notiert.
Fantastisch.
Soll ich euch den Kontakt mal herstellen?
Gerne. Sehr gerne.
Ah, sehr gerne.
Auch ein großer Kulturförderer übrigens. Er hat auch eine Verbindung zu Marlene und mir.
Toll. Toll, ja, großartig. Liebe Grüße an der Stelle an die liebe Marlene, die uns dich empfohlen hat als interessanten Gesprächspartner. Und ja, wie das dann so ist, die Zeit verfliegt und wir sind am Ende unserer gemeinsamen Zeit angekommen und möchten das gerne mit einem herzlichen Dank an dich beenden. Herzlichen Dank.
Das war der Max.
Das war der Max.
Ja,
Was ja, aber ich muss kurz, jetzt haben wir so lange über die Katrina gesprochen, aber in Wirklichkeit interessiert mich die ganze Zeit so krass, wie viele Schlägereien hatte ich in meinem Leben? Ich glaube, ich kann sie an so, ne? Und wem geht es noch so da draußen, dass er über Jahre in seiner Kindheit, Jugend keinen Tag hatte, wo er nicht irgendjemanden verkloppt hat? Interessant, ja. So Stichwort Konfliktfähigkeit, ne?
Ah ja, aha. Okay, ja, können wir ja mal nachfragen. Schreibt es uns doch in die Kommentare. Vielleicht ist das ja total normal und weit verbreitet. Wer weiß das? Ne?
Müssen absolut. Wir mal fragen. Ja, genau. Ja, lass uns das wissen. Schlägereien am Schulhof. Wie viele, wann, wer?